Heute Morgen beschäftigen wir uns mit dem vierten Kapitel des Jakobus. Als Überschrift könnten wir hinstellen über das Verlangen oder auch das Begehren des Gläubigen. Über das Verlangen des Gläubigen. Mit diesem Thema geht der Apostel einen Schritt weiter, um den Gläubigen zu helfen in ihren Prüfungen, um sich im Glauben zu bewähren. Wir müssen immer noch in Erinnerung halten, dass dies Ausführungen sind im Blick auf unsere Prüfungen. Die ganze Zeit sieht er im Hintergrund, dass wir von einer Prüfung, von einer Schwierigkeit, von einer Anfechtung zur anderen gehen. Und der Apostel Paulus sagt, das reißt nie ab. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir uns daran gewöhnt haben, dass man Urlaub nimmt, dass es irgendwie mal ein Ende hat, dass alle Schwierigkeiten irgendwie eine Lösung bekommen, dass die Wissenschaft so lange arbeitet, bis es eine Antwort gibt auf die schwierigste Krankheit und so weiter. Wir sind auf Ablösung angelegt. Aber es gibt gewisse Dinge, die ändern sich nicht. Und daran finden wir es schwer, uns zu gewöhnen. Das macht das Christenleben nicht leicht in einer Welt, in der wir sehr einfach und sehr leicht leben. Das heißt, wir haben es sehr gut. Wir brauchen nicht weit laufen, bis wir ein Stück Brot bekommen. Wir brauchen unser Wasser nicht weit zu tragen. Wir haben es sehr bequem. Legen wir uns nachts hin, wir haben genug, uns zuzudecken. Wir haben bequeme Häuser. Und auch wenn es einmal für eine Zeit lang nicht gerade das Beste ist, es wird dann oft besser. Und so haben wir uns daran gewöhnt, Schwierigkeiten hinter uns zu kriegen. Und wenn dann die Schwierigkeiten mit einmal sich häufen und sie wollen nicht abreißen, dann tendieren wir vielleicht noch mehr als andere, die in anderen Weltzonen leben, zu fragen, warum? Als ob das etwas Fremdes wäre. Petrus sagt, das ist nichts Fremdes. Er achtet es nicht als etwas Fremdes, wenn ihr in solche Schwierigkeiten kommt. Und Paulus sagt in 2. Korinther 4, sie reißen nie ab, zeitlich, wo immer wir hinkommen, also räumlich ebenfalls nicht. Und jetzt zeigt uns der Apostel, was eigentlich die Schwierigkeit ist. In Kapitel 3 beschäftigte er sich mit dem schwierigsten Problem, mit der Zunge. Aber in Kapitel 4 zeigt er uns, was hinter der Zunge steckt, was sie in Bewegung bringt, warum sie eine solche Zerstörungskraft hat und so weiter. Er hatte schon in Kapitel 3 begonnen, das Innere zu durchleuchten, das hinter der Zunge steckt. Aber er analysiert das nun etwas deutlicher in Kapitel 4. So beginnt Kapitel 4 zum ersten Mal nicht mit einem Aufruf, sondern mit einer Frage. Kapitel 4 ist nämlich gewissermaßen die Fortsetzung von Kapitel 3, von diesem Durchleuchten des Innern. Um Kapitel 4 zu verstehen und zu verstehen, warum ich das Wort Verlangen oder Begehren hier gebrauche, muss ich etwas weiter ausholen. Es gibt drei Personen, die wurden zur Sünde versucht. Aber als sie zur Sünde versucht wurden, waren sie dem Wesen nach nicht Sünder. Das heißt, bei diesen drei Menschen war es anders, als Jakobus es in Kapitel 1 sagt, von uns heute. Wenn wir heute versucht werden, sagt er, kommt das von unserem Innern. Da steckt bereits eine Versuchungsquelle. Satan kann daran anknüpfen, aber alle Versuchung hat es mit diesem, das einer meiner Professor einmal nannte, Klebstoff zu tun. Ja? Es ist etwas in uns, das sich gesellt zu dem Bösen um uns her. Und das war aber bei diesen dreien nicht so der Fall. Weil es nicht der Fall war, weil sie vollkommene Wesen waren, deshalb lernen wir etwas von dem Menschen, wie er eigentlich war und sein sollte. Sie sind sehr aufschlussreich. Die drei Versuchungsgeschichten. Die erste Versuchungsgeschichte hat es mit den zwei Menschen Adam und Eva zu tun. Als sie versucht wurden, waren sie keine Sünder. Die erste Sünde war das Resultat der Versuchung und nicht die Ursache. Und Jesus war der Dritte, der ohne Sünde versucht wurde. Nicht nur als die Versuchung anfing, sondern bei ihm blieb es dabei, dass er ohne Sünde war. Er ging aus der Versuchung siegreich hervor. Die zwei Versuchungsgeschichten, 1. Mose 3 und Matthäus 4 und Lukas 4, die zwei Versuchungsgeschichten weisen Parallelen auf. Das heißt, Satan ging genauso bei Jesus vor, wie er bei Adam und Eva vorging. Wir haben drei Kanäle, verschiedene Schritte, aber es geht jetzt nicht um die Schritte der Versuchung, die nennt Jakobus uns sehr schön, sehr wohl in Jakobus 1. Aber die drei Kanäle, auf welchen entlang die Versuchung an den Menschen kam, die waren dieselben in 1. Mose 3 wie in Lukas Kapitel 4. Und diese drei Kanäle zeigen uns, wie Gott den Menschen geschaffen hatte. Denn wir müssen immer wieder uns sagen, Versuchung selbst zeigt nicht, dass man sündig ist. Versuchung ist nur eine Einladung zum Bösen, wenn es sich jetzt um eine Versuchung zum Bösen handelt. Die Versuchung selbst zeigt nicht, dass man böse ist. Die Versuchung ist also eine Einladung. Aber es kann keine echte Einladung geben, an dieser Stelle, wenn nicht etwas in mir angesprochen werden kann. Das heißt, es kann kein echter Zug da sein. Dieser Zug, wir nennen ihn auch einen Trieb, dieser Trieb in uns ist von der Schöpfung her bereits vorhanden. Johannes greift die drei Kanäle wieder auf in 1. Johannes 2. Nur sind sie jetzt bereits vergiftet, pervertiert, anders ausgerichtet und heißen jetzt Lüste. Und wir sollten aber wissen, dass bei uns diese drei Triebe eine Mischung sind von geschöpflich Gutem und Sündhaftem. Und das macht es so schwer, uns selbst zu verstehen und unsere Situation. Aber ich will uns helfen. Die Heilige Schrift gibt uns hier Antwort. Sie zeigt uns anhand dieser zwei Geschichten, wie wir alle geschöpflich aussehen. Und wenn wir dann 1. Johannes 2 lesen, dann merken wir, wie wir von der sündhaftigen Seite aussehen. Das sind zwei Seiten unseres Wesens. Was geschieht in 1. Mose 3? In 1. Mose 3 erfahren wir, dass Satan mit der Schlange als Gefäß, dass er Eva dazu einlädt, einen Trieb bei ihr zu erfüllen. Gott hatte es so eingerichtet, dass er diese Triebe befriedigen würde. Alle unsere Bedürfnisse finden in Gott ihre Befriedigung, was immer sie sind. Aber jetzt kam Satan und lud ein oder offerierte, er werde jetzt auf seinem Wege diese Triebe befriedigen. Da Satan ein Lügner ist und keine Quelle der Freude oder des Lebens, blieb Eva leer. Aber nicht nur das, sie wurde verändert in ihrem Wesen, umgepolt. Aber das ist etwas, eine Geschichte für sich, was dann geschah. Noch einmal, sie sah auf den Baum, dass er gut zu essen war und weise machen würde. In diesem kurzen Vers, ist eigentlich ein längerer Vers in 1. Mose 3, aber in diesem kleinen Text erfahren wir, dass Eva ein Verlangen, ein Bedürfnis hatte, einmal zu genießen, zum anderen zu haben und zum dritten zu sein. Und dieselben drei Bedürfnisse wurden bei dem vollkommenen Menschen Jesus, der aber nicht nur Mensch war, sondern auch Gott, aber er wurde als Mensch versucht, sagt der Hebräerschreiber. Dieselben drei gesunden Triebe wurden bei Jesus angesprochen und dort geschah die Einladung zur Sünde. Jesus widerstand. Und weil er der ist, der souverän siegen kann über Satan und Sünde und heute in uns wohnt, können wir auch über die Sünde und die Einladung zur Sünde siegen. Das sind die drei Grundtriebe. Die Psychologie spricht auch von Trieben und weiß um sie. Nur orientiert sie sich nicht an der Schrift. Und deshalb findet sie nie eine befriedigende Lösung für die Frage, wie viele Triebe gibt es und welche sind sie. Es gibt Psychologen, die würden vielleicht von 6 Trieben sprechen, Grundtrieben. Und es gibt aber andere, die würden nur von 2 sprechen. Crabbe zum Beispiel spricht nur von 2 Bedürfnissen, Grundbedürfnissen. Die Schrift spricht von 3. Aber die ersten 2 dienen dem dritten Trieb. Man kann das auch so sagen, der erste dient dem zweiten oder der zweite dem ersten besser. Und die ersten 2 dem dritten. Das heißt, um zu genießen, muss ich etwas haben. Das heißt, etwas über etwas verfügen, sodass ich es genießen kann. Also grundsätzlich beginnt es vielleicht beim Verlangen zu haben. Jetzt will ich genießen, was ich habe. Und wenn ich etwas habe und wenn ich etwas genieße, empfinde ich, dass ich etwas bin. Dennoch sind sie 3 verschiedene Triebe und können speziell besprochen werden. Jeder von uns hat ein Bedürfnis nach Freude. Er hat einen Durst, einen Hunger und an dieser Stelle möchte er, dass dieser zufriedengestellt wird und das nennen wir Genuss. Wir haben Durst und Trinken. Wir haben Hunger und Essen. Wir haben Hunger nach Gemeinschaft und Liebe. Und wenn diese in Erfüllung geht, genießen wir. Es gibt beim Menschen 2 Stellen bei seinem Körper, wo er genießt. Und beide dienen dazu, dass er am Leben bleibt. Bei der einen Stelle bleibt er vorläufig am Leben. Bei der anderen Stelle bleibt er als Menschheit am Leben. Die Menschheit existiert weiter. Beide sind das Verlangen zu genießen. Aber wir haben nicht nur Verlangen zu genießen beim Körper, sondern auch im Geiste, im inneren Menschen. Die laufen parallel. Wir brauchen geistliches Wasser. Wir brauchen geistliches Brot. Wir brauchen geistliche Gemeinschaft. Wir haben das Bedürfnis nach Liebe und Gemeinschaft, nach Nähe. So haben wir auch dort ein Verlangen zu genießen. Wir haben ein Verlangen zu haben. Die Sünde, beziehungsweise Satan, wenn er neue Systeme entwirft, zum Beispiel im extremen Sozialismus, spricht uns dieses Recht zu haben ab. Das ist, weil man sich nicht an der göttlichen Harmonie, am göttlichen Ausgleich orientiert. Die Schrift weiß, dass wir nicht alles haben dürfen. Aber auf der anderen Seite spricht sie uns das Recht zu, etwas zu haben. Paulus ruft, habt ihr nicht Häuser bzw. Wohnungen? Wer eine Frau haben will, wo bekommt er sie? Sprüche 31 vom Herrn. Frauen kommen vom Herrn. Männer kommen vom Herrn. 1. Korinther 7, beide kommen vom Herrn. Alles, was wir wollen, das tägliche Brot, Vater, gib du uns das Brot. Alles, was wir brauchen, kommt von ihm. Er will es uns geben. Aber er bestimmt, was wir gerade brauchen. Sodass, wenn wir ihn zum Hirten haben, wir dann keinen Mangel haben nach seinen Vorstellungen, nicht nach unseren. Weil unsere Vorstellungen von dem, was wir haben sollten, nicht mehr stimmen. Sie sind ja nicht mehr gesund. Ja? Deshalb müssen wir uns ihm anvertrauen, damit er für uns entscheidet, was wir brauchen und was wir genießen dürfen. Und dann dürfen wir auch sein wollen. Das Bedürfnis zu sein nimmt zwei Formen an, zwei Grundformen. Wir wollen da sein, existieren. Wir wollen nicht sterben. Und wir tun alles Mögliche, damit wir nicht umkommen. Und das ist nicht verkehrt. Das hat Gott in uns hineingelegt. Wir dürfen leben wollen. Wir dürfen nicht sterben wollen. Und deshalb hat Jesus Schwierigkeiten in Gethsemane. Nicht von der Sünde her, er ist vollkommen. Aber er hat freiwilligerweise einen Leib angenommen. Und Gott hatte seinen Willen in diesen Leib hineingelegt. Und diesen Willen trägt Jesus in sich. Und das ist ein Wille Gottes. Jesus will nicht sterben vom Leib her. Das war der Wille Gottes. Der Wille Gottes war, dass der Mensch nicht sterbe. Und Jesus trägt diesen vollkommenen, gesunden Willen, der stärker ist, denn je einer von uns das erlebt hat. Diesen erlebt er. Den Kampf in Gethsemane kennen wir gar nicht. Zwei Gotteswillen kollidieren. Warum? Weil wir mit Gott kollidierten. Deshalb. Damit wir aber wieder mit Gott versöhnt werden, nimmt Jesus unser Wesen an sich, erlebt diesen Schmerz, sein Leben aufgeben zu müssen, tut es aber zugunsten des neuen Willen Gottes. Nicht mein Naturschöpfungswille geschehe, sondern dein neuer Heilswille geschehe. Ich sterbe, damit andere nicht sterben müssen, aber wieder leben können. Dieser Trieb ist in uns gesund. Das heißt, er ist da und ist etwas Gutes. Er ist nicht gesund, aber ist etwas Gutes. Aber vermischt mit der Sünde sind alle diese drei Triebe jetzt. Beides pervertiert, das heißt falsch orientiert, gekrümmt. Sie greifen zu. Überall, wie das achtarmige Wesen im Wasser, ja, Oktopus, überall hin, saugen sich überall ran, ja. Der Mann, der nach Gott dürstet, greift zum Alkohol, das ungeeignetste Mittel, um die Seele zu füllen, ja. Aber so sind wir alle. Der Nächste greift zur Musik, er hat eine Lehre und es kann die schönste, es kann die schlimmste sein, darum geht es jetzt nicht. Er wird nicht gefüllt, ja. Jakobus spricht das an. Wir haben nun eben diese Bedürfnisse. Und wenn sie nicht bei Gott angeschlossen sind, gehen wir leer aus, wie Jeremia sagt. Brunnen, die kein Wasser liefern. Aber nicht nur das. Wir sind nicht nur gekrümmt. Die Arme unseres Verlangens sind nicht nur falsch ausgerichtet, sondern sie sind extremitiert, wenn das das richtige Wort ist. Das heißt, sie sind zu stark geworden. Unser Bedürfnis, am Mund zu genießen, ist zu stark geworden. Unser Geschlechtstrieb ist zu stark geworden. Ich will jetzt nicht sagen, dass er, wenn er gesund ist, nicht stark sein wird. Das ist was anderes. Ich spreche jetzt davon, dass wir nie, weil wir nie an der falschen Quelle genug haben, entwickelt sich hier, und die Psychologie weiß auch darum, dass die Bedürfnisse immer stärker werden, immer höher gekurbelt werden. Und wir kommen nie zur Ruhe an dieser Stelle. Und so tut der Mensch alles Mögliche, um zu genießen, um zu haben, um zu etwas zu kommen und am Leben zu bleiben. Das ist es, was die Zunge treibt. Die Zunge wird das Mittel und greift zu allen möglichen Mitteln, damit wir etwas genießen können. Damit wir, die Frau entwickelt Überredungskünste, der Mann entwickelt Überredungskünste, damit er zu einer Frau kommt. Er tut alles in seinen Händen, damit er zu Geld kommt und so weiter und so weiter. Die Zunge dient also diesen Verlangen. Und da ist die Welt der Ungerechtigkeit, von der Jakobus in Kapitel 3 sprach. Aber jetzt kommen wir zum Text und wollen einmal sehen, wie Jakobus fertig wird mit diesem Problem, das in uns so tief steckt, ja, die Triebfeder unseres Daseins ist. Ich hatte noch etwas vergessen. Ich sagte, dass wir ein Verlangen haben, da zu sein. Wir haben auch ein Verlangen zu bedeuten, etwas zu sein. Wir wollen nicht nur da sein, existieren. Wir wollen einmal uns selbst sein. Auf der anderen Seite wollen wir auch so sein wie die anderen. Das ist die Spannung zwischen Individuum und Kollektivität, Gemeinschaft. Wir stehen da in dieser Spannung. Wir wollen so sein wie andere. Und wir wollen aber dann nicht nur so sein wie andere, sondern auch uns selbst sein. Zum Dritten, wir wollen etwas bedeuten in den Augen anderer. Ich will die Gewissheit haben, dass ich wirklich etwas bin und ich strebe auf. Und dieses Aufwärtsstreben wollen ist von Gott geschenkt. Wir dürfen das und Gott spricht das in seinem Wort an. Man könnte da x-beliebige Stellen oder viele Stellen anführen. Dazu haben wir jetzt nicht Zeit. Also, im ersten Teil des Kapitels, in den Versen 1 bis 10, geht es Jakobus um dieses Verlangen im Allgemeinen. Bespricht er dieses Verlangen im Allgemeinen? In den Versen 11 bis 16, also im größeren Teil der zweiten Hälfte, das Kapitel hat 17 Verse, in den Versen 11 bis 16 geht es um das letzte Verlangen im Besonderen, und das ist das wichtigste Verlangen. Jakobus ist ein sehr weiser Mann. Der Heilige Geist hat ihn noch weiser gemacht. Er trifft unsere Probleme haargenau in jedem Kapitel. Immer genau auf den Kopf. Es ist ein ausgezeichnetes Buch. Ich kann nicht verstehen, nun, ich kann einerseits verstehen, dass die Ausleger hier nur eine Serie von Reden sehen. Oder meinen zu sehen. Also den Versen 11 bis 16, das Verlangen zu sein im Besonderen. Und dann im letzten Vers haben wir ein zusammenfassendes oder abschließendes Wort, das dem Ganzen, das Ganze betrifft. Befassen wir uns mit den ersten 10 Versen, mit dem Verlangen im Allgemeinen oder dem Begehren des Menschen. In den ersten 5 Versen bespricht er dieses Verlangen oder die Verlangen, die Begierden, die drei Triebe, als Problem. Das heißt, Verse 1 bis 5, das Problem mit dem unerfüllten Verlangen. Egal, ob es das Verlangen zu genießen, zu sein oder zu haben ist. Woher kommen Kriege und Streitigkeiten unter euch? Woher kommt das, was die Zunge anregt? Er zeigt jetzt auch, es kommt vom Inneren des Menschen. Deshalb hat er in Kapitel 1 gesagt, dort kommen unsere Versuchungen her. Ja? Dort sind unsere Triebe. Woher kommen sie? kommen sie nicht daher von euren, und jetzt kommt ein Wort, das je nach Stellung, nach Zusammenhang verschieden übersetzt werden muss. Er gebraucht es wieder in Vers 3, glaube ich, ist es, ja, im Ende von Vers 3. Da wird es wieder etwas anders gebraucht. In Vers 1, am Ende von Vers 1, bedeutet, wird es in einer besonderen Form gebraucht. Da bedeutet es eigentlich begehren oder verlangen. Man kann übersetzen genießen oder genüssen im Plural. Von euren Genüssen, das heißt eigentlich von dem Verlangen zu genießen. Ja? Von euren Verlangen, von euren Begehren. Die Krieg führen in euren Gliedern. Wollen wir das Wort nicht vergessen, in euren Gliedern. Das heißt in eurer Leibhaftigkeit. Das Thema Probleme ist ein sehr wichtiges Thema. Und man kann jetzt einmal überlegen, wo tauchen unsere Probleme auf? Und ein Gebiet, in dem unsere Probleme auftauchen, ist unsere Leibhaftigkeit mit ihren Trieben. Und das bespricht Jakobus hier. Das heißt, weil wir im Fleisch sind, haben wir Probleme, weil wir Triebe haben. Und wenn diese Triebe autonom sind, das heißt nicht an Gott gekoppelt, der Schlauch unseres Verlangens ist nicht an die Quelle Gott geknüpft, ja, sodass wir von dort die Erfüllung bekommen, dann entsteht alles durcheinander, wovon gestern Abend noch im Gespräch die Rede war, bei den Fragen. Alles durcheinander. Weil kein nirgendwo befriedigen ist. Und dann gibt es ein Kreuz und Quere und ein Streiten. Ja? Keine Achtung mehr. Weil jeder sein eigener König geworden ist. Dann haben Sie das Buch Richter in Neuauflage. Ihr begehrt und habt nicht. Ihr begehrt und habt nicht. Das ist furchtbar. Unerfüllte Verlangen. Das ist Leiden. Das ist das Leiden. Ihr begehrt und habt nicht. Ihr tötet. Es gibt Christen, die haben getötet, das Leben anderer leiblich genommen, in Kriegen. Wenn Sie die Töne, die heute noch auf Papier vorhanden sind, lesen, von Christen im Norden der USA, und Christen im Süden der USA, ernsthaften, bibelgläubigen Christen, dann können Sie das verstehen, die im Namen Gottes Krieg führten. Beide meinten, das Recht auf ihrer Seite zu haben. Das gibt es. Aber ich glaube nicht, dass das es ist, wovon Jakobus hier spricht. Ich meine, er spricht von dem Töten, wovon er in Kapitel 2 sprach, als er das Gebot, du sollst nicht töten, anführte in Bezug auf die Lieblosigkeit, zum Beispiel diesem Armen gegenüber. Man kann Menschen töten, indem man sie liebloserweise ablehnt oder nicht annimmt. Die Leute merken das. Und es gibt farbige Leute, die empfinden das so tief. Wir haben eine in unserer Gemeinde. Und wenn man ihr Vertrauen gewonnen hat, und dann sie einmal anfängt, langsam zu erzählen, das nächste Mal noch mehr, das nächste Mal noch mehr. Dann stellt man fest, was es heißt zu leiden. Sie ist eine wohlhabende Dame. Sie kommt aus adliger Familie in Afrika. Aber wer weiß das, wenn man sie ansieht? Ja? Sie hat einen ästhetischen Sinn, sehr, sehr geschmackvoll ist ihre Wohnung eingerichtet. Eine sehr feine Dame. Eine sehr fähige Krankenschwester. Im Operationstheater ist sie eine der geschicktesten. Und sie tut sehr viel für ihr Volk, für ihre Leute in Afrika. Aber sie leidet ungeheuer. Die Schweiz ist ihre neue Heimat. Sie ist hier zu Hause. Aber wenn sie mal reist, erlebt sie es immer wieder. Ja? Diese sehr höfliche, ja, das Herablassen. Ah, sie sind auch da. Ja. Wäre besser, wenn sie nicht da wären, aber da sie nun einmal da sind, sehr schön, sie zu treffen. Ja. Wie Bruder Reichen sagt, ich werde mein Möglichstes tun, sagt man in Brasilien, Das ist dann das Zeichen, dass man nichts tun wird, beziehungsweise gerade das Umgekehrte. Ja, man tötet nun etwas im Menschen. Denn der Mensch ist für sein Leben abhängig von diesen Trieben. Das erhält unserem Leben, das wir genießen, das wir haben, das wir sind. Ja. Das ist unser Leben. Und wenn diese nicht in Erfüllung gehen, sterben wir. Und wenn wir unseren Mitmenschen die Erfüllung verneinen oder versagen, dann tragen wir zum Tod bei. Ihr tötet, ich muss schneller gehen, und eifert und könnt nicht erlangen. Ist nicht möglich, nicht auf diesem Wege. Ihr streitet und kriegt, aber ihr habt nicht. Warum? Er gibt zwei Gründe an, die im Grunde ein Grund sind. Deswegen, dass ihr nicht bittet. Einmal betet man nicht genug. Also, es gibt so viel Mangel am Gebet, dass Jakobus schlechthin sagen kann, ihr bittet ja nicht. Ihr verwandelt eure Bedürfnisse nicht in Gebet. Aber dann kommt es schon vor, dass ihr betet, aber dann betet ihr eigentlich nicht. Sodass er pauschal sagen kann, was ihr da tut oder nicht tut, ihr seid nicht betende und bittende Menschen. Erstens, bitten wir nicht, das sind auch wir. Wir haben so viele Wünsche, aber wie lange braucht es, bis das Gebet an die Reihe ist, auf dem Programm, auf der Agenda? Das Lied, welch ein Freund ist unser Jesus, lässt sich sehr schnell singen. Aber es liegen dort Wahrheiten drinnen, die nur zu wohl unser Bekenntnis sein dürfen. Wie viel entbehren wir nicht, weil wir nicht zu ihm im Gebet gehen? Und es braucht schon etwas Konzentration auf Gott, damit in jeder Situation der erste Gedanke der Herr ist. Aber normalerweise, eigentlich unnormalerweise, aber üblicherweise besser gesagt, denken wir doch eher an die Not selbst. Und die Not als solche band uns einmal zunächst, sodass wir irritiert und frustriert werden. Und dann hat sie uns. Anstatt dass im selben Augenblick wir uns da, weil wir uns daran gewöhnt haben, sofort immer an den Herrn zu denken. Die Brille ist weg, die Nadel ist weg. Ja, wo ist jetzt dies oder das? Wo finde ich jetzt die Telefonnummer? Wo finde ich das Papier? Und so weiter und so weiter. Ja. Alles Mögliche kann quer gehen an einem Tage. Anstatt dass wir nun fast automatisch an den Herrn denken, nimmt diese Not uns in den Bann. Wir beten nicht genug. Und dann erleben wir, wenn wir beten, o Herr, gib mir, o Herr, lindere meine Not. Ja. Wir merken, wir gebrauchen Gott als Laufburschen, damit wir es besser haben. Oder wie Wilhelm Busch sagt, in diesem Heftchen übrigens, das ich gestern Abend in Polen hatte, als Kindermädchen. Ja. Wer denkt schon an das Kindermädchen, sagt er. Aber wenn mal ein Kind aus dem Fenster läuft, ja, wo ist das Kindermädchen? Das Kindermädchen. Ja. Plötzlich, und er vergleicht das Kindermädchen mit Gott. Ja. Gott soll jetzt aufpassen, damit alles in dieser Welt schön in Ordnung ist. Ja. Aber wir denken nicht an Gott. Das soll er schon machen. Und wenn mal etwas schief geht, ja, wo ist jetzt Gott? Das Kindermädchen. Damit wir es für uns anwenden. Er soll uns geben, sodass wir wieder genießen können, sodass wir nicht mehr an ihn denken müssen. Ja? Denn dann haben wir ja alles. Jemand hat gesagt, es kann keinen Gott geben, weil es uns so gut geht. Das ist ein Problem. Nicht nur der Schmerz, sondern der Wohlstand ist ein Problem, was die Existenz Gottes betrifft. Ja? Wir haben es ja nie verdient. Wieso geht es uns so gut? Es müsste eigentlich einen Gott geben, weil es uns so gut geht. Deswegen, dass ihr nicht bittet, ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr euer Bitten übel ist. Ihr bittet, damit ihr es in euren Genüssen verbraucht. Das ist ein Problem. Was sind das für Leute, die so handeln? Bei denen ihre Bedürfnisse selbst zu genießen, zu haben, zu sein, im Vordergrund steht. Es geht ihnen um ihre eigene Person. Sie sind selbstsüchtig, kreisen um sich herum. Sie selbst sind sich selbst im Vordergrund, stehen für sich selbst im Vordergrund. Was sind das für Leute? Paulus nennt sie mit Namen. Ich werde meinen Text heute Morgen nach dem überlieferten Text lesen und nicht nach dem eklektischen Text, der inzwischen für einige neue Forscher schon wieder veraltet ist. Das wissen aber viele Leute nicht, die immer noch an ihm festhalten. Inzwischen gibt es Studien mit Computer, das ist ausgezeichnete Hilfe. Die langsame Studienweise konnte nun wirklich nicht alle Texte in Erwägung ziehen. Man hat sie dann sehr einfach in Familien aufgeteilt, was nicht legitim war, aber man hat es getan. Und so ging das schneller. Aber Computerarbeiten zeigen jetzt, dass der überlieferte Text wohl doch der bessere war. Aber den hat man schon längst verlassen, das heißt viele. Und ich werde also meinen Text eher nach dem überlieferten. Wenn Sie eine alte Luther-Übersetzung haben, wird es also eher klappen, parallel sein. Und wenn Sie eine neuere Übersetzung haben, wird einiges anders sein, als ich lese. Das beginnt jetzt in Kapitel 4, in Vers 4. Ehebrecher und Ehebrecherinnen, beides. Wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wenn Sie nur diesen Vers lesen, Sie haben die ersten drei weggelassen und Sie beginnen Jakobus 4 mit Vers 4 zu lesen, dann werden Sie nie auf die Bedeutung von Vers 4 kommen. Dann werden Sie denken, und so wird es auch ausgelegt, dass Jakobus hier von Christen spricht, die nun wirklich weltlich sind und sündhaft weltlich. Aber das ist nicht, was Jakobus hier meint. Er spricht von Menschen, die nicht sofort beten, wenn sie etwas brauchen. Das sind wir. Das ist Herbert Janssen. An dieser Stelle bin ich ein Ehebrecher, sagt Jakobus. Das heißt nicht, dass ich kein Christ bin, aber in einem relativen Sinne, wie ein Mann, der nicht die Ehe bricht. Er geht nicht mit der Frau ins Bett. Aber so leise kommt doch der Gedanke, es wäre doch schön einmal und dann. Ja. Aber es war da. Ja. Und so ist es vielleicht nur für eine kurze Zeit, aber in diesem Augenblick müssen wir ehrlich sein. Ja. Es war Ehebruch. Ich dachte, handelte autonom, selbstständig von Gott. Lassen wir uns das einmal zugeben. Ja. Da habe ich mir Sorgen gemacht. Was heißt das, sich Sorgen machen? Unabhängig von Gott denken. Ich bin ein Ehebrecher. An dieser Stelle. Je schneller ich also das bekenne, je schneller kann meine Ehe mit Jesus wieder gedeihen. Und je schneller wir das in unseren irdischen Ehen tun, je besser kann die Ehe gesunden und fröhlich werden. Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt, das heißt, wenn ihr die Dinge dieser Welt vorzieht vor Jesus Christus, nicht die Sünde, ja das auch, den Komfort. Sie bekommen Besuch, normalerweise würden Sie in die Gebetsgemeinschaft gehen. Jetzt müssen Sie erwägen. Was ist wichtiger? Ist der Besuch vom Herrn zur Priorität geworden oder zu einer Entschuldigung, dass wir nicht zur Gebetsgemeinschaft gehen müssen? Sie müssen das erwägen. Es muss alles vor dem Herrn überlegt werden, ob es richtig ist, ob es gut ist, recht in diesem Augenblick oder nicht. Ich muss immer fragen, was will ich eigentlich? Ein Freund von uns sagte, und er verdient sehr gut, er ist Doktor der Chemie, hat eine leitende Stellung. Aber wenn er hat eine Kamera, und er hätte gern ein Teleobjektiv. Er sagte, wenn ich ein Teleobjektiv möchte, dann gehe ich zum Herrn, nicht zum Bankkonto. und frage ihn, Herr, ich hätte gern ein Teleobjektiv. Wäre das jetzt im Platz? Und sein Leben bezeugt das. Er gibt sein Geld aus für die Sache des Herrn und um die Not in dieser Welt zu lindern und engagiert sich ungeheuer. Das ist der richtige Weg. Wir möchten etwas, aber wenn wir es nicht über den Herrn erwarten oder wollen, dann ist dieses das, was wir eigentlich wollen. Dann sind wir Götzenanbeter. Das heißt, dies steht jetzt im Vordergrund und anstelle des Herrn. Wir konzentrieren uns jetzt auf dieses. Das geht uns sehr nahe, Geschwister. Sehr nahe. Und nur der Heilige Geist kann unsere Augen auftun für die Stellen, wo das vorkommt, dass wir Ehebruch begehen, wo das Irdische plötzlich im Vordergrund stand und nicht der Herr. Wer immer sich also entschließt, das sind immer Entscheidungen, klein oder groß. Das sind immer Entscheidungen. Bulomai im Griechischen heißt, kann auch im Zusammenhang mit dem Ratschluss Gottes gebraucht werden. Es ist das beschlossene Wollen. Das andere Wort, das für Wollen gebraucht wird, enthaltet den Gedanken des Wünschens. Aber dies ist das, die Entscheidung. Wer sich also entschließt, ein Freund der Welt zu sein, auf lange oder kurze Dauer, stellt sich als Feind Gottes hin. Es gibt keine Neutralzone. Keine. Ein Christ kann vorübergehend für 5 Minuten ein Feind Gottes sein, weil ich mich von ihm abgewandt habe. Eva wurde zum Feind Gottes in einem Augenblick. Nur dauerte diese Feindschaft dann an und sie ist bis heute angedauert. Aber sie kommt kurz vor in unserem Leben, weil wir Christen sind und wieder Buße tun. Ich hoffe es. Aber es sollte nicht lange andauern. Es kann mal vorkommen. Oder meint ihr, die Schrift mache leere Worte? Vers 5 ist einer der schwierigsten Texte in der ganzen Bibel. Und ich werde nicht versprechen, dass ich das Richtige über diesen Vers sage. Ich habe allerdings meine Entscheidungen getroffen. Sie sind aber nicht mit letzter Gewissheit getroffen. Ich tendiere zu einer Meinung und ich kann aber nicht sagen mit letzter Gewissheit, dass meine Meinung die richtige ist. Das heißt, ich kann nicht sagen, dass ich den Vers auslegen werde. Es gibt nur eine Auslegung für einen Vers. Wussten Sie das? Deshalb darf man nicht fragen, wie legen Sie den Vers aus? Denn es gibt nur eine. Wenn ich den Vers nicht richtig ausgelegt habe, habe ich ihn überhaupt nicht ausgelegt. Wenn Sie das verstehen, dann haben Sie verstanden, was ich vorhin sagen wollte. Man sagt heute immer wieder, ich sehe das so. Moment einmal, Sie können nur sehen, was ist. Wenn Sie etwas anderes sehen, dann haben Sie Schwierigkeiten. Wie der Vater, der seinem Sohn, der jetzt am Heranwachsen war, den wollte er warnen, weil er Schwierigkeiten gehabt hatte mit dem Alkohol. Und jetzt wollte er ihn also einführen in die Problematik des Trinkens. Du musst aufpassen, Junge, dass du nie zu viel hast. Wenn du zum Beispiel, da sind die zwei Männer davon, und wenn du jetzt 4 sehen würdest, dann würdest du wissen, du hättest schon zu viel gehabt. Ja. Und der Junge sagt, aber Papa, ich sehe nur einen. Man muss etwas vorsichtig sein. Wir verstehen uns oft, wenn wir falsch sprechen. Aber Jesus hat ja gesagt, dass wir Rechenschaft ablegen werden. Und wir sollten uns wirklich die Mühe geben, etwas genauer zu sprechen. Und es gibt viele Redewendungen, auch in der Theologie, die sollte man einmal auf die Seite legen. Die sind nicht der Wahrheit angebracht. Sind nicht angebracht. In der Bibel ist ein Seher ein Prophet. Und viele Leute, die es so sehen, sind eigentlich ihre eigenen Propheten. Wir tun in unserem freiheitlichen Land, auch in der Christenheit, so, als ob jeder ein Recht hätte, den Text so auszulegen, wie es ihm recht dünkt. Wir haben aus der Freiheit der Reformation eine Untugend gemacht. Die katholische Kirche hatte an einem Punkt recht. Es gibt nur eine Auslegung. Dass sie es war, die es sagen durfte, was diese Auslegung war, das war verkehrt. Aber wir sollten uns daran gewöhnen, dass es nur eine Wahrheit gibt. Aber jetzt gibt es Texte, die vom Grundtext her, von der Sprache her, zunächst zweierlei Bild wiedergeben. Das gebe ich zu. Aber bis ich weiß, was der Autor eigentlich im Kopf hatte, als er dieses Wort gebrauchte, kann ich nicht sagen, dass ich den Text ausgelegt habe. Ich kann höchstens sagen, welche Möglichkeiten es gibt. Aber ich muss mich zurückhalten und nicht zu schnell sagen, das ist, was der Text sagt. Er sagt dies und er sagt das. Er sagt das, was Gott sagen will. Ja? Und ich mag oft nicht wissen, was es ist. Und es ist sehr oft der Fall, dass ich nicht weiß genau, was der Text sagt. Und das ist jetzt in Vers 5 der Fall. Aber ich kann Ihnen sagen, was ich denke, dass er weiß, dass er sagt. Es gibt einige Fragen hier. Und einige von diesen Fragen sind fast oder sehr, sehr schwer zu beantworten. Aber die erste ist nicht so schwer. Wie viele Teile hat dieser Vers? Ist er nur eine Einheit oder hat er zwei Teile? Da muss man wohl bald sagen, er hat zwei sehr deutliche Teile. Das heißt, der zweite Teil ist nicht das Schriftzitat. Der erste Teil spricht von der Schrift, nicht von einer Schrift wahrscheinlich. Und der erste Teil sollte wahrscheinlich ein Fragezeichen haben. Das heißt, wir lesen so, wenn das richtig ist. Oder meint ihr, die Schrift mache leere Worte? Im Allgemeinen, immer wieder dort, wo sie warnt vor Ehebruch, vor Abweichen von Gott, vor autonomem Leben, ja, vor Selbstständigkeit Gott gegenüber. Die Schrift hat doch so viel darüber zu sagen. Jakobus fragt, meint ihr, die Schrift spricht da so leere Worte und nimmt das nicht ernst? Gott spielt nicht mit seinen Worten. Wir sollen sie äußerst ernst nehmen. Er meint, was er sagt, ja. Die Schrift grundsätzlich sollten wir ernst nehmen. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Er ist wahrscheinlich nicht eine Frage, sondern eine Aussage. Ich glaube, die meisten Ausleger würden dem zustimmen. Aber jetzt kommen die Fragen, die sehr schwer zu beantworten sind. Wer ist der Geist, von dem hier die Rede ist? Ist das der Heilige Geist oder ist das der Geist des Menschen? Wenn es der Geist Gottes ist, was sehr nahe liegt, dann ist das Begehren ein gutes Begehren. Er nahm Wohnung in uns auf, der Heilige Geist, und ihn verlangt nach mir. Das wäre verständlich, das wäre auch praktisch. Und vielleicht ist das die Lösung, ich weiß nicht. Ich habe diese Lösung längere Zeit wohl für die richtige gehalten. Dann ließ ich mich aber zu einer anderen Lösung bzw. Auffassung überreden. Das heißt, der Geist würde in diesem Fall der Geist des Menschen sein. Im Judentum spricht man davon, dass der Geist des Menschen in ihm, in seinem Leib, auf Wohnung aufgenommen hat. Und das stimmt mit 1. Mose 2 überein, wo Gott den Mensch, dem Leib, einen lebendigen Geist einflößte. Und somit wohnt in unserem Leib ein Geist. Ist es jetzt die weitere Frage? Wer begehrt jetzt? Dieser Geist? Ich, meine Persönlichkeit? Oder wer ist es, der hier begehrt? Es ist möglich, dass Jakobus hier immer noch von Gott spricht. Und mir scheint fast, als ob das es ist, was Jakobus sagen will. Gott ist es, der nach uns begehrt. Er will nicht, dass wir Ehebruch begehen. Er möchte die Gemeinschaft mit uns intakt halten. Er möchte in jeder Prüfung nicht, dass wir von ihm laufen, sondern dass die Prüfung zum Anlass wird, näher zu ihm zu kommen, dass wir uns zu ihm nahen. Vers 6, glaube ich, dürfte es sein, oder Vers 7. Also Gott eifert um uns, das ist biblisch. In diesem Fall wäre das Begehren nicht böse, sondern gut. Bis zur Eifersucht begehrt er, Gott, den Geist der Wohnung in uns aufnahm. Das heißt, die Triebe wohnen in unseren Gliedern, aber will nicht, dass die Triebe Überhand nehmen über den Geist, dass unser Geist dann den Trieben nachläuft und nicht dem Herrn. Und Gott hat Sehnsucht nach mir, dem Geist, damit ich in diesem Leib ihn verherrliche und nicht das irdische Dasein jetzt zur Hauptsache mache. Was ist die Hauptsache in meinem Leben? Vers 6. Ab Vers 6 gibt uns der Schreiber die Lösung des Problems mit dem unerfüllten Verlangen. Aber er gibt Gnade, die größer ist. Gott sei Dank. In jeder Situation gibt Gott Gnade. Was ist Gnade? Gnade ist manchmal Vergebung der Sünden, wenn wir in der Qualität eines Sünders zu ihm kommen. Aber wir dürfen auch zu ihm kommen, wenn wir nicht gesündigt haben. Und wir brauchen immer noch Gnade, wie Paulus, der nicht gesündigt hat, aber Probleme hat. Und dann sagt Jesus zu ihm, meine Gnade genügt dir. Das heißt, meine Hilfe, meine Kraft. Und wir brauchen Gnade nicht nur als Vergebung, sondern immer wieder als Hilfe in Leiden, in unseren Versuchungen und in unserem Dienst. Wir brauchen also überall die Hilfe des liebenden Gottes. Denn Gnade ist die Hilfe, die der liebende Gott uns gibt. Ein Ausdruck der Liebe Gottes. Er gibt also aus seiner Liebe und Kraft Gnade und Hilfe in jeder Situation. Und zwar Gnade und Hilfe, die größer ist, denn jede Not. Ist das klar? Nein, nicht ganz. Das weiß ich. Wissen Sie, das braucht manchmal jahrelang, bis einem das klar wird. Aber notieren wir es uns wenigstens. Oder schlucken wir es wie die Kuh. Und hinterher kann es noch immer noch nachgekaut werden. Ja. Nehmen wir es uns wenigstens zur Kenntnis. Und wenn unsere Gedanken etwas anderes schreien, dann rufen wir und übertönen wir unsere Gedanken. Und sagen, es steht geschrieben, die Gnade ist größer. Und was immer mein Körper jetzt schreit, was immer meine Gedanken jetzt sagen und rufen, deine Wahrheit sagt so. Durchstehen Sie diese Spannung. Und es werden sich die Wellen früher oder später legen. Ich verspreche nicht sofort. Deshalb müssen sie durchstehen. Die Gedanken werden schreien. Ich darf nicht glauben. Ich darf nicht vertrauen. Die Gedanken werden schreien. Das möchte ich aber. Die Gedanken werden rufen. Das ist ungerecht. Aber sie sagen dann, weil sie es wissen. Und sie glauben, weil sie wissen. Und sagen, er gibt Gnade, die größer ist, denn mein Problem. Weshalb er sagt, Gott widersetzt sich den Hochmütigen. Es ist Hochmut, alleine fertig werden zu wollen mit unserem Problem. Aber den Demütigen gibt er Gnade. Soviel ich weiß, heißt es im Grundtext in 1. Petrus 5, in dem Text, den Sie vorhin lasen, ein sehr guter Paralleltext gewesen. Unter der mächtigen Hand Gottes, er hat seine Hand auf mir, ständig. Frage ist wie? Die Handauflegung Gottes kann manchmal Druck heißen. Er sagt, Junge Herbert, du bist mir ein bisschen zu hoch da, komm ein bisschen tiefer, ja. Dein Image ist zu groß geworden. Du passt nicht in mein Bild. Du bist nur so groß. Ja. Unser Selbstimage ist manchmal viel zu aufgeblasen, ja, aufgedehnt. Ja. Und dann drückt Gott ein bisschen, Herbert, komm nach Hause. Ja, so, hier. Ein Professor sagte uns, Demut heißt, wir kommen nach Hause, wo wir hingehören. Unter der mächtigen Hand Gottes. Und sie ist ganz schön mächtig. Ich weiß nicht, ob Sie platt verstehen, vielleicht nicht. Aber mein Freund und ich waren mal unterwegs als Evangelisten und machten Hausbesuch. Und da sagte der eine platt, der liebe Gott kann auch manchmal ganz schön hunsch werden. Das heißt, wie Gewalt anwenden wie ein Hund. Ja. Das hat uns etwas schockiert, weil es auch für uns, die wir platt verstanden, etwas radikal war. Aber es war sehr deutlich. Ja. Der liebe Gott kann auch manchmal ganz schön wie ein Hund Gewalt anwenden. Unter der mächtigen Hand Gottes. Aber dann, wenn wir uns demütigen, dann kommt die sanfte Handauflegung zum Segen. Ja. Die bleibt aber immer über uns. Wunderbar. Ein Zelt. Unterordnet euch also. Steht bei Ihnen das Wort also? Oder ein ähnliches? Notieren Sie es sich. Es ist ungeheuer wichtig an dieser Stelle. Denn ich möchte wissen, wo soll ich mich Gott unterordnen? Was heißt das, mich Gott zu unterordnen? Unterordnet euch also. Warum also? Er hat eben die Schrift zitiert. Dort, wo die Schrift spricht, hört meine Diskussion mit Gott auf. Und da sage ich, ja, Herr. Ja, Herr. Sie lesen Ihre Bibel und Sie treffen einen Text an und sagen, ja, Herr. Ich durfte eine Einladung annehmen von einem Geschäftsmann und in sein Haus war ein schönes Haus. Mit einmal sehe ich da an einer Wand, ja, Herr. Der Mann verlor seine Frau. Ja, Herr. Der Herr gab ihm eine andere. Ja, Herr. Petrus sagte einmal, nein, Herr. Das gibt es nicht, das kann man nicht sagen. Entweder Sie streichen das erste oder das zweite Wort. Aber nicht beide Wörter, das gibt es nicht. Das ist ein Widerspruch. Entweder Sie sagen Herr, aber nicht nein, oder Sie sagen nein, aber dann nicht Herr. Denn dann sind Sie Herr. Oder ich bin dann Herr. Unterordnet euch also Gott. Zweite Aufforderung, aufgrund des eben Gesagten. Dies ist jetzt die Lösung. Ja? Die Gnade ist da. Jetzt darf ich, im Blick auf diese Verheißung, dass es Gnade gibt, Folgendes machen. Zweitens, widersteht dem Teufel. So, jetzt ist plötzlich vom Teufel die Rede. Kommt der Jakobus nicht zu schnell mit dem Teufel? Nein. Nicht alle unsere Versuchungen sind vom Teufel, aber der Teufel benutzt jede Versuchung. Jedes Mal, und sei es nur die kleinste Schwierigkeiten, wo ich eine Versuchung zur Sünde vor mir habe, ist der Teufel dabei, um die Situation auszunutzen. Das heißt, Jakobus macht mir plötzlich deutlich, in allen diesen Schwierigkeiten, 1-5, den Text müssen Sie immer vor Augen haben, zäsieren Sie den Text nicht zu schnell, das heißt nicht durchschneiden. Kapitel, die Verse 6 und ferner sind die Antwort auf das Problem des Verlangens von Vers 1-5. Wie werde ich fertig mit meinen Trieben? Widersteh dem Teufel an dieser Stelle. Das heißt, ich stehe immer nicht nur zwischen Sachen und Ideen, sondern zwischen zwei Personen. Und die sehnen sich nach mir, entweder Gott oder der Teufel. Ich bin immer noch Christ, aber ich gebe dem Teufel Raum. Und wenn Sie wollen, da sind Sie ekult belastet. Ja. Aber nicht so, wie man das normalerweise sagt, sondern Sie haben jetzt dem Teufel Raum gegeben. Aber Sie können den Teufel sehr schnell zur Flucht bringen. Das sagt Jakobus. Er wird von euch fliehen, wenn ihr ihm widersteht. Wo widerstehen? Mit dem Wort Gottes, wie Jesus, dort, wo die Einladung ist, im Alleingang zu handeln. Dort, wo die Welt im Vordergrund sein will. Überall, wo nicht Jesus an erster Stelle ist, dort will der Teufel einmischen. Dritte Aufforderung. Naht euch Gott. Das tut man im Gebet mit Worten. Nicht in der Psyche, mystisch. Nicht mit einem neuen Ethos von Hand aufheben. Ich kenne charismatische Kreise, ich bin dort gewesen, ich habe in ihren Kreisen gesprochen. Ich habe mich nicht schniert, dort das Wort Gottes zu verkünden. Es fällt aber auf, dass das Handaufheben nicht im Zeichen des Handaufhebens des Judentums geschieht. Man beruft sich darauf. Auch beim Klatschen beruft man sich darauf. Aber dieser neue Ethos, diese neue Gottesdienstformen stehen in einem anderen Zeichen. Man stellt fest, das können Sie am Gesichtszug ablesen. Während des Betens, am Anfang wird normal gebetet. Aber dann, wenn die Stimmung mit einmal wächst, dann gehen die Hände hoch. Das ist ein Mittel zum Erleben. Beten Sie nie, das heißt, es wäre mein Rat, lass mich deine Gegenwart verspüren. Sie haben kein Recht darauf, wenn Gott das mal zulässt. Nun, wie soll ich es aber wissen? Ja. Wie wollen Sie wissen, dass es Gott war, den Sie spürten? Ja. Sie müssen im Glauben leben. Sie müssen bereit sein, mit Gott zu leben, ohne dass eine der fünf Sinne in Berührung kommt. Es ist ein Schleier zwischen uns und dem Jenseits. Und wenn dieser Schleier sich mal bewegt, das ist seine Sache. Aber ich muss lernen, im Vertrauen zu leben, dass er da ist. Ich kann ihn nicht sehen, ich kann ihn nicht riechen, ich kann ihn nicht hören, ich kann ihn nicht fühlen, ich kann ihn nicht schmecken. Das ist hart. Ich gehe aufs Feld und ich will beten und niemand antwortet. Niemand. Gott schweigt. Hier hat er gesprochen. Und wenn ich das nicht im Kopf habe, schweigt er. Aber wenn der Heilige Geist mich an dieses Wort erinnert, dann sage ich, dies ist dein Reden. Und darauf antworte ich. Nicht auf ein Reden, ein Zwiegespräch. Gebet ist nicht Zwiegespräch. Nie. Gebet ist Einbahnstraße, nicht Zweibahnstraße. Gemeinschaft mit Gott ist zweigleisig. Aber hier ist der erste Gleis. Und mein Gebet ist aber eingleisig. Mein Gebet ist nur eine Seite der Gemeinschaft mit Gott. Und darauf müssen wir uns einstellen. Niemand spricht, ich fühle niemand. Kalt. Aber ich weiß im Köpfchen, dass er da ist. Und ich halte mich an diese Verheißung. Aber eines Tages werden wir schauen und jubeln und jauchzen und fühlen und spüren und schmecken und sehen, wie freundlich der Herr war. Das kommt noch. Aber heute naht euch zu ihm im Gebet, ohne zu fühlen. Es tut mir leid, ich bleibe immer stecken. Ja? Ich will aber schneller lesen. Ja? Naht euch Gott und er wird sich euch nahen, aber ihr werdet es nicht merken. Ihr wisst es. Nehmt den Text und lasst es euch sagen, dass wenn ihr euch zu ihm naht, er wird sich dann euch nahen. Und wo die Gegenwart Gottes ist, da ist seine Hilfe. Deshalb die Frage Elisas, wo ist der Gott Israels oder der Gott Elias? Ja? Nicht will er wissen, wo er geografisch ist, sondern hilft er mir jetzt. Als Gott mit Josef war, half er ihm. Er saß nicht nur da auf der Bank neben ihm. Wie man das im Tram tut, ja. Wenn Gott neben einem ist, dann hat das Tat Bedeutung. Er wird sich euch nahen, das heißt euch helfen. Weiter. Viertens. Die Hände seien gesäubert. Die Hände, die beten. Der Jude hebt die Hände auf. Ja? Wer betet, die Hände faltet in unserem Fall. Oder einfach in ehrerbietender Weise sie irgendwo hat. Sodass das Zeichen, wir falten sie, weil das das Zeichen ist, dass wir sie nicht irgendwo jetzt noch gleichzeitig betätigen. Wir konzentrieren uns auf den Herrn. Aber sie können eine andere Haltung einnehmen. Aber denken Sie ja nicht, dass Ihre äußere Haltung nichts sagt über Ihre innere. Es ist nicht so, dass es nicht darauf ankommt, welche Haltung Sie einnehmen. Bitte nicht die Hände in die Hosentasche, wenn Sie beten. Nehmen wir eine Haltung mit dem Körper ein, die einer inneren, ehrfurchtsvollen Haltung entspricht. Aber dann sollen wir rein sein mit den, mit bekannten Sünden, das heißt die Sünden bekannt und vergeben. Ihr Sünder, und die Herzen seien gereinigt, ihr mit zwei Seelen. Wieder dieser Mann mit zwei Seelen, aber jetzt jeder Christ. Dieses Mal geht es nicht um den Zweifel, sondern um die zwei Kräfte, die ziehen. Es zieht nach unten zu dieser Welt hin, es zieht nach oben zu unserem Herrn hin. Das soll nicht so sein. Wir sollen mit einfachen, der Psalmist sagt, bittet, dass er mit einfältigem Herzen, also nur mit einem Auge, ja, auf den Herrn schaut, nicht schielt noch auf die, zur Welt hin. Und in Versen 9 und 10 geht es wieder um das Demütigen. Seid elend und trauert und weint. Euer Lachen werde in Trauer verändert. Das heißt nicht, dass ein Christ nicht lachen darf. Er darf aber nicht lachen, wenn er Sünde hat. Jakobus spricht den Christen an, der gesündigt hat, bei dem das Irdische in den Vordergrund trat. Pass auf, du hast kein Recht zu lachen. Die einzigen Leute in dieser Welt, die ein Recht haben, zu lächeln und zu lachen, sind die, die Vergebung ihrer Sünden haben. Die anderen müssten weinen und heulen und Leid tragen. Und die Freude sollte sich in Niedergeschlagenheit verwandeln. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Jetzt das Problem des Verlangens zu sein im Besonderen. Vers 11 bis 16. In den Versen 11 und 12, übrigens, er zeigt uns hier zwei falsche Wege, das Verlangen etwas zu bedeuten, in Erfüllung gehen zu lassen. Der erste falsche Weg, dass ich meinen Bruder kleiner mache, sodass ich im Vergleich zu ihm größer bin. Eine sehr verbreitete Methode. Wir wollen etwas sein in den Augen anderer. Also, damit das geschieht, muss der andere ein bisschen niedriger sitzen. Ein bisschen niedriger sein. Dann bin ich natürlich höher. Ich werde dadurch nicht erhöht, aber im Vergleich zu ihm bin ich jetzt besser. Wie sieht das aus? Redet nicht gegeneinander, Brüder. Das ist mir ein ernstes Wort geworden. Das sollte man zu Herzen nehmen. Wer gegen den Bruder redet und seinen Bruder richtet, redet gegen das Gesetz und richtet das Gesetz. Aber wenn du das Gesetz richtest, bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu retten und zu verderben vermag. Wer bist du, der du den anderen richtest? Das ist sehr deutlich. Der zweite falsche Weg. Beim zweiten Weg erhöhe ich mich tatsächlich. Ich schätze mich selbst zu stark ein. Selbstüberschätzung. 13 bis 16. Ihr nun, die ihr sagt, heute und morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr schaffen, als ob man weiß, was das nächste Jahr sein wird. Und geschäftlich tätig sein und Gewinn machen. Das ist nicht verkehrt, das vorhaben zu wollen. Es ist nicht verkehrt, Gewinn machen zu wollen. Die Schrift lehrt das, dass es gut ist. Aber es geht hier um eine Situation, wo man das unabhängig vom Herrn tut. Das ist eine Fortsetzung von dem, was wir in Verse 1 bis 5 hatten. Die ihr nicht wisst, was morgen sein wird, geschweige denn 365 Jahre, Tage später, ja. Nicht einmal am nächsten Tag wisst ihr, was sein wird. Denn was ist euer Leben? Denn es ist ein Dampf, der eine kleine Weile erscheint, dann aber verschwindet. Es war nur gestern, dass ich im Hinterland unseres Hofes rumwanderte in voller Freiheit eines kleinen Kindes und philosophierte, wer bin ich? Und dann, wenn es mal schwer wurde, läuft man zu Mama. Das ist nur gestern. Und jetzt sind viele, viele Jahre später. Ein Dampf. Es ist nur gestern, dass meine Kinder von der Schule kamen. Und ich dachte, ich müsste ihnen eigentlich begegnen. Und ihnen entgegenlaufen. Und saß aber weiter bei meinen Büchern. Und jetzt sind sie fast so alt. Es ist nur gestern, ein Hauch, ja. Denn was ist euer Leben? Es ist ein Dampf, der eine kleine Weile erscheint, dann aber verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr es will, und ein zweites, das sind zwei Aussagen, sollten wir leben, so täten wir dies oder das, und daraus ist ein Satz geworden, so der Herr will und wir leben. Das bedeutet beides. Nun aber rühmt ihr euch in euren Großtuereien, als ob ihr ohne Gott etwas wärt. Wir Christen können das tun. Alles solches Rühmen ist böse. Und jetzt kommt das zusammenfassende Wort. Wer also um Edles, das es zu tun gilt, weiß, Richtiges, Schönes, nicht das normale Wort für gut. Es geht hier in diesem Text nicht darum, dass man weiß, dieses Gute sollte getan werden. Wenn ich davon weiß, dann müsste ich es tun. Da können Sie in große Schwierigkeiten kommen. Aber wenn ich im Blick auf diesen Text hier in Kapitel 4 weiß, man sollte sich in jeder Prüfung sofort auf den Herrn besinnen. Und man sollte beten und zu ihm eilen. Man weiß jetzt, man ist jetzt von Jakobus informiert, was es zu tun gilt in Prüfung, ja. Wenn ich diesen edlen Weg jetzt kennengelernt habe und den nicht einschlage, dann vermehrt sich meine Verantwortung und ich werde umso mehr schuldig. Dem ist es Sünde. Das ist sehr sanft gesagt. Der vermehrt seine Schuld. Wir wollen zusammen beten. O Herr, wir danken dir für deine Gnade. Bewahre uns aber, Herr, dass wir uns zu schnell auf sie berufen. Hilf uns, Herr, unsere Schuld ins Auge zu sehen, sie zu einzugestehen und dann vor dich zu bringen. Und zu wissen, dass du für sie gestorben bist, für die Kleinste und für die Größte, für die rosa Schuld und für die blutrote. Und danke, Herr, dass du für alles gestorben bist und dass du jetzt deine ganze Gnade uns zur Verfügung stellst, um für dich und mit dir zu leben. Amen.